herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen wunderschönen Montagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Natürlich, wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Der Sozialverband VDK bietet Beratung an und setzt sich im Bereich Pflege, Rente, Krankenversicherung oder Behinderung mit der Politik auseinander. Präsidentin ist eine, die herausragende Erfolge als Sportlerin im Biathlon und Skilanglauf feierte. Da sie von Geburt an blind ist, weiß sie erstens, wie sich ein Leben mit einer Behinderung lebt, aber vor allem auch, wie man sich durchsetzt. Verena Bentele, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Verena, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Was löst es in Ihnen aus, wenn jemand zu Ihnen sagt, das schaffst du nicht?
Oh, ich glaube, das hat immer schon was bei mir ausgelöst. Auf der einen Seite natürlich den Impuls zu sagen, doch, schaffe ich wohl. Auf der anderen Seite frage ich natürlich auch inzwischen als erwachsene Menschen, wie sie dazu kommen, zu glauben, ich schaffe was nicht. Heute Mittag wurde mir auf dem Flughafen mal wieder ein Rollstuhl angeboten vom Mobilitätsservice. Ich brauche ja eigentlich nur jemanden, der mir den Weg zeigt. Und wenn die dann sagen, nee, schaffen Sie doch nicht mit dem Laufen, setzen Sie sich da rein, dann sage ich natürlich, hallo, ich habe es mit den Augen, es sind nicht die Beine bei mir, andere brauchen den Rollstuhl. Ich kann aber gehen und bin Sportlerin und froh um jede Treppe, die ich gehen kann. Also bitte laufen, nicht Rollstuhl. Also ich habe da schon immer noch viel Übersetzungsleistung zu tun.
Und im Gegensatz dazu sind Sie sogar auch mal Häuserwände runtergelaufen. Also von wegen, du schaffst das nicht. Ne? Also. Das,
genau, und meine erste wirklich Extremsporterfahrung, die richtig Spaß gemacht hat, war hier in Hamburg. Damals durfte man noch vom Hamburger Fernsehturm Bungee springen. Und das war 97 meine erste Extremsporterfahrung, einmal von diesem Fernsehturm springen, Gott sei Dank mit Seil.
Was heißt es, wenn Sie als Präsidentin des Sozialverbandes VDK, wenn Sie, da haben wir eben kurz drüber gesprochen, wenn Sie sich selber als Politikübersetzerin bezeichnen?
Für mich ist ganz wichtig, dass komplexe und nicht so einfach nachvollziehbare Sachverhalte gut verständlich werden. Und gerade die Sozialpolitik hat ja schon so ihre Tücken. Wie funktioniert eine Krankenversicherung? Was ist der Leistungskatalog? Also sprich, da steht genau drin, welche Leistungen werden von der Krankenversicherung bezahlt und welche nicht. Und solche Dinge in einfach zu übersetzen, ist, finde ich, schon eine schwierige Aufgabe, aber auch eine, die sich lohnt, damit für viele Menschen auch klarer wird, was ist eigentlich der Sozialstaat? Sozialstaat ist nicht nur, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiter weiß, wenn ich in meinem Leben keine Möglichkeiten mehr habe, sondern Sozialstaat fängt an beim Thema Kindergarten, Bildung. Sozialstaat ist, wenn ich einfach eine normale Vorsorgeuntersuchung bei meinem Hausarzt, Hausärztin mache. Das ist alles schon Teil des Sozialstaats. Und dieses Verständnis den Menschen mitzugeben, habe ich so ein bisschen auch für mich als wichtige Aufgabe gesehen und erkannt, weil ansonsten in den Medien ganz oft durch Politikerinnen und Politiker verbreitet wird, die sich dann hinstellen in Talkshows und sagen, jeder muss mal mehr Selbstverantwortung übernehmen, wir müssen was für die Leistungsfähigen tun. Das ist aber halt nicht der komplette Sozialstaat. Und das mal ein bisschen ganzheitlicher darzustellen, finde ich wichtig.
Ich finde es interessant, diese Betrachtungsweise auch zu sagen, und das ist es ja auch, der Sozialstaat ist ein Partner. Ein Partner im Leben, so kann man es ja vielleicht auch, so übersetze ich das für mich gerade.
Genau, das ist so eine Art Partner oder in meinem Fall, ich habe ja als Sportlerin immer Begleitläuferinnen, Begleitläufer. Zum Beispiel beim Joggen sind die mit mir mit so einem kleinen Seil verbunden und unterstützen mich, dass ich den Weg finde. Man kann also sagen, der Begleitläufer ist so ein bisschen der Sozialstaat für uns im Leben. Und dieser Begleitläufer oder Partner, Partnerin ist extrem wichtig, um zum Beispiel Menschen Qualifizierung zu geben, sie zu fördern, dafür zu sorgen, dass Menschen Rehabilitation bekommen, dass sie dann nach einer Erkrankung wieder ins Berufsleben einsteigen können, wieder teilhaben können am Leben. Das ist alles Sozialstaat.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Sie sind viel im Zug, das ist Ihr Büro quasi.
Ja, genau. Sie haben schon alles gelesen über mich. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist mein Zweitbüro. Ich kann mich super konzentrieren im Zug. Habe auch, glaube ich, die Abschlussarbeit vom Studium im Zug geschrieben, zu 80%, weil da kann man ja nicht weg, da kann man sich nicht ablenken lassen. Und auch heute, wenn ich von München, wo ich wohne, nach Berlin fahre, wo ich oft arbeite, ist für mich eigentlich diese 4 Stunden Zugfahrt eine tolle Zeit, um zu arbeiten.
Rekord-Olympionikin. Und natürlich Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Kurzes Porträt jetzt von Christine Donau.
Sie hat Sportgeschichte geschrieben, 12 olympische Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Von Geburt an blind sucht diese charismatische und ambitionierte Frau auch nach dem Ende der olympischen Karriere 2010 immer neue Herausforderungen.
gerade echt so Lust und ich habe so viel Energie gerade noch.
Verena Bentele hat den knapp 6000 Meter hohen Kilimandscharo bestiegen, fuhr mehrfach bei Europas längstem Radmarathon mit dem Tandem. Ihr beruflicher Fokus liegt im Sozialen. 2014 wurde die studierte Literaturwissenschaftlerin zur Behindertenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Und auch als Vortragsrednerin macht sie sich einen Namen.
Sie können mich einfach gerne unterbrechen, weil mit einem netten Handzeichen, das ist bei mir ein bisschen schwierig. Das sehe ich dann, übersehe ich dann auch gerne mal.
Seit 7 Jahren ist sie nun Chefin des größten deutschen Sozialverbandes VDK.
Menschen mit Behinderung leben selbstbestimmt, leben in der Mitte der Gesellschaft, wollen teilhaben.
Geht nicht, gibt's bei ihr nicht. Mrs. 200% Verena Bentele.
Das hörte sich schon ganz hervorragend an. Es gab viele kleine Lächeleien bei Ihnen.
Ja, das ist total nett, der Beitrag. Also Ihre Redakteurin hat es gut gemeint mit mir und hat einen sehr netten Bericht über mein Leben geschrieben. Ich finde vor allem natürlich immer selber witzig diese Sportbilder, wenn ich dann meine junge Stimme höre und mir das so vorstelle, wie das in Vancouver war, ist jetzt auch doch schon ein paar Jahre her. Aber das zaubert mir natürlich noch ein Lächeln auf die Lippen, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, so ein sportliches Ziel zu haben, das dann auch noch zu erreichen. Hat man in der Politik ja nicht ganz so oft, dass man das Ziel so zu 100% mit Goldmedaille gewinnt, ist eher die Ausnahme.
Ich freue mich sehr auf Ihr Lächeln, weil wir werden in wenigen Augenblicken werden wir noch mal über Vancouver sprechen. Das war ja ein absolutes Highlight in der deutschen Sportgeschichte. Aber früher Spitzenathletin, heute Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Wie halten Sie sich eigentlich noch fit?
Also ich bin jetzt am Samstag in 6 Tagen
in Mecklenburg-Vorpommern
bei der MSR, Mecklenburger Seenrunde. Vielleicht schauen ja hier Mecklenburgerinnen und Mecklenburger zu. Ich fahre dann durch die schöne Landschaft dort um die Seenplatte und habe 300 Kilometer vor mir. Gestern saß ich noch 3 Stunden auf meinem Fahrrad auf dem Balkon, weil es so schlimm geregnet hat in München, dass wir gar nicht richtig trainieren konnten. Aber ja, ich freue mich da sehr drauf und habe halt immer noch Ziele. Ich laufe jetzt im Herbst Marathon, mache diese 300 Kilometer Radgeschichte an einem Stück. Ich brauche immer noch was, wofür ich gerne auch morgens ganz früh vor der Arbeit oder abends spät und am Wochenende trainiere. Das ist für mich immer noch eine gute Motivation. Und würde ich übrigens auch jedem empfehlen, der sagt, oh, die Couch hat so einen hohen magnetischen Faktor für mich. Da würde ich immer sagen, such dir irgendein schönes Ziel. Es muss nicht gleich sowas sein wie bei mir. Aber irgendein kleines Läufchen mit 10 Kilometer könnte man schon mal machen.
So ein kleines Läufchen mit 10 Kilometer. Da werden jetzt viele zusammenzucken vor dem Fernseher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mecklenburger Seenrunde, das sind 300 Kilometer.
Genau.
Wie fahren Sie da? Wie funktioniert das?
Ich habe ein Tandem und mein Freund fährt vorne, ich hinten. Und wir fahren da zusammen. Muss aber schon auch jeder dann was tun, weil 300 Kilometer schafft keiner alleine. Mhm. Die Leute, die wir überholen oder die uns überholen, die finden das dann immer total gut zu sagen, der vorne oder die hinten macht überhaupt nichts. Dann kann ich immer nur sagen, ja, das würden wir sofort merken. Weil es geht schon beim Tandem auch darum, dass man mit dieser synchronen Kette, an die wir beide sozusagen angeschlossen sind mit unseren Pedalen, dass da auch beide treten und ihre Kraft da reinbringen. Das ist schon eine richtig coole Geschichte. Man wird auch echt schnell damit und hat tolle Möglichkeiten, einfach zusammen alles zu geben. Das gefällt mir sehr.
Wie spüren Sie diese Geschwindigkeit?
Ach, ich spüre die am Fahrtwind, ich spüre die ja, am Luftzug um die Nase, aber auch an dem, dass ich einfach schon viel Rad gefahren bin und einigermaßen gut einschätzen kann, wie schnell wir auch sind. Man merkt es an den Reifen, die unter einem vibrieren. Ja, und ich hab Spaß an Geschwindigkeit. Ich habe da keine Ängste oder fühle mich unwohl. Ich mag das auch richtig schön steil den Berg runterfahren mit dem Rennrad-Tandem, finde ich super.
Hans-Jürgen Böhm ist jemand, mit dem Sie oft zusammengelaufen sind, mit dem Sie aber auch noch eine andere Verbindung verbindet. Und er hat uns noch einen Gruß für Sie dargelassen.
So lustig.
Liebe Verena, im Namen unseres Teams Lions Meets Rollis sende ich dir ganz herzliche Grüße aus Kempten. Vielen Dank für die langjährige Zusammenarbeit bei unseren Laufveranstaltungen mit den Rollis, um Inklusion sichtbarer zu machen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und Freude, dich bei Läufen begleiten zu dürfen. Und ich erinnere mich noch super an unseren Berlin-Marathon, wo ich dann bei Kilometer 38 von Krämpfen geplagt stehen blieb und du einfach mit einem fremden Läufer locker und zielstrebig ins Ziel gesprintet bist. Mit dieser Kraft und dieser Energie und mit deinen vielfältigen sozialen Aktivitäten bist du nicht nur mir ein Vorbild, sondern für viele Menschen in ganz Deutschland. Liebe Grüße aus Kempten und bis bald.
Ja, Sie kennen sich gemeinsam aus dem Lions Club, wo sich beide für das Thema engagieren.
Genau, wir haben jedes Jahr einen Lauf, einen Inklusionslauf, zu dem am Stadtlauf campen eben Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer von den Lions-Mitgliedern begleitet werden, dass sie an dem Stadtlauf teilnehmen können. Und ich begleite jetzt keinen Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin. Ich laufe eben selber immer einen 10-Kilometer-Lauf oder früher Halbmarathon mit. Und der Jürgen Böhm ist ein guter Kumpel von mir, der begleitet mich dann. Und wir sind eben auch einmal zusammen in Berlin den Marathon gelaufen. Und das war schon für uns beide eine sehr coole Erfahrung. Und ja, ich mag das einfach auch gerne, wenn man mit so einem Lauf ein sportliches Ziel erreicht. Aber wie es eben in Campen passiert, auch noch ein bisschen eine Botschaft schickt, nämlich dass gemeinsam einfach doch viel schaffbar ist. Ist ja auch noch eine schöne gesellschaftliche Botschaft.
Sind das eigentlich immer Männer, mit denen Sie zusammenlaufen oder die auch vor Ihnen herlaufen?
Also ich hatte schon auch und habe auch Begleitläuferinnen. Eine gute Freundin aus Berlin zum Beispiel läuft regelmäßig vor der Arbeit mit mir. Die steht sehr gerne früh auf, das ist gut für mich. Mhm. Aber ich habe schon viele Männer als Begleitläufer. Liegt einfach daran, dass zum Beispiel im Langlaufen es einfach dann für mich ja, vielleicht ein bisschen leichter war, Männer zu finden, die reden und laufen können. Weil die müssen ja wirklich noch fitter sein als ich, um die ganze Zeit noch zu quatschen und mich zu führen mit der Stimme. Und auch bei anderen Aktivitäten, also ich habe ein großes Glück, dass mein Freund zum Beispiel sowas wie Marathonlaufen oder lange Radrennen auch mag und jetzt am Samstag mit mir um 3.50 Uhr losfährt und sich da die halbe Nacht um die Ohren schlägt mit mir. Das ist schon gut, wenn man sowas auch zusammen machen kann. Genau, aber ich laufe mit Männern und Frauen.
Erzählen Sie mal, wie funktioniert das in der Loipe? Also beim Laufen, da wird man oft verbunden mit einem Band. In der Skiloipe geht das ja nicht, weil man ja auch viel Platz macht, mit den Armen agiert, mit den Beinen agiert. Da läuft jemand vorweg. Wie funktioniert das?
Genau, beim Langlaufen ist es so, dass der Begleitläufer 2 bis 3 Meter vor mir läuft und ich dann mit der Stimme die Kommandos bekomme. Hopp ist geradeaus, links auf 11, links auf 10, dann weiß ich, wie scharf die Kurven sind. Und am Schießstand darf der Begleitläufer dann nichts mehr sagen. Da muss er dann nur mir die Matte zeigen, an deren Kopf das Gewehr schon liegt in der Holzvorrichtung. Und er muss dann zurücktreten, 3 Meter. Gewehr liegt in der Holzvorrichtung. Und das nehmen dann die Biathletinnen und Biathleten auf, setzen sich einen Kopfhörer auf, nehmen das Gewehr an die Schulter und hören dann auf dem Kopfhörer einen Ton. Und beim allerhöchsten Ton, wie wenn man mit dem Auto kurz vor der Laterne hängt, da hat man dann die 10 und drückt ab, am besten ganz ruhig, und kriegt dann so ein hohes Blub, dann hat man getroffen, oder man kriegt ein Burp. Das war dann eher so das Geräusch, das ich ab und zu gehört habe. Das war dann der Fehler. Ich war zum Glück eine sehr gute Läuferin und konnte auch mal die ein oder andere Strafrunde noch durch schnelles Laufen kompensieren. Das war schon Glück, aber ich war im Biathlon einfach super gerne unterwegs, weil es so spannend ist. Man hat halt die Aufregung von der Hektik beim Laufen bis hin zur Ruhe beim Schießen, finde ich super.
Eine mega erfolgreiche Spitzenathletin. Wie groß war aber der Schritt als Kind, überhaupt mit Sport anzufangen für Sie?
Also ich habe eine sehr sportliche Familie. Meine Eltern machen jetzt keinen Leistungssport. Mhm. Aber meine Eltern hatten, als mein Bruder, der auch blind ist, und ich geboren wurden, uns genauso wie dem sehenden Bruder Fahrräder geschenkt, dass wir auf dem Bauernhof bei meinen Eltern alleine Fahrrad fahren konnten. Dann hatte ich mein ganzes Taschengeld und alles, was ich jemals geschenkt bekommen habe, gespart für das erste Pony. Und die Eltern haben uns das eben auch ermöglicht und haben nicht immer gesagt, das ist zu gefährlich. Obwohl Ponys echt radikal sind, die laufen unter jedem Baum durch und streifen den Reiter oder die Reiterin ab. Ja. Aber da muss man dann schon ein bisschen Vertrauen haben. Und das haben meine Eltern für sich, finde ich, gut gelöst. Beim Reiten musste dann halt immer meine beste Freundin mitgehen oder mein sehender Bruder. Und beim Skifahren haben die Eltern uns das auch wirklich toll beigebracht, indem sie selber vor uns rückwärts gefahren sind, unsere Skispitzen geführt haben, dass mein blinder Bruder und ich wussten, wie wir bremsen müssen, wie der Schneepflug geht. Und dann sind die Eltern vorweggefahren und wir hinterher, als wir es dann besser konnten. Und in der Schule bin ich dann über Judo, Leichtathletik irgendwann zum Langlauf gekommen.
Sie haben so viel gemacht. Das ist wirklich
alles ausprobiert. Ich bin ein Mensch, der gerne ausprobiert. Ich bewege mich gerne. Ich langweile mich schnell, wenn ich mich nicht bewege. Also ist bei mir auch so ein Thema, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen, dass sie immer wieder auch einen neuen Reiz brauchen, was Neues, was sie ein bisschen erweitert. Ist es nicht bei jedem der Sport. Bei mir ist halt unter anderem auch der Sport. Neben den beruflichen Herausforderungen, wo ich mich ab und zu einfach freue, neben dem Ziel auch einfach mal was ganz Neues zu machen.
Bin ganz fasziniert, wie Sie das erzählen. Und wenn man sich das vorstellt, ganz, ganz toll. Alle Neune, das ist ein interessantes Thema. Mhm. Logischerweise ahnen Sie zu Hause, jetzt geht es auf die Kegelbahn. Einziger Unterschied. Und da sind wir beim Sport für alle, beim inklusiven Sport. Die Sportler können nichts sehen. Christoph Hemker.
Ohne Blindenstock setzt sie keinen Schritt vor die Tür. Silvia Schuh aus Neukloster bei Wismar hat nach einer Netzhautablösung nur ein paar Prozent Sehvermögen.
Ich erkenne ja auch nicht die Leute, die würde ich alle umlaufen. Ne, die sind für mich wie, naja, auch so grau, so schwarz. Ne?
Es geht zum wöchentlichen Training in die Halle beim VfL Blau-Weiß Neukloster.
Hallo, ich grüße dich. Ja. Hast du gut hergefunden?
Ja, ich habe die Leute hierher gebracht.
Sehr schön.
Werner Klose, ihr Trainer, führt sie auf die Kegelbahn. Die 55-Jährige startet in der Klassifizierung B1, vollblind. Damit sie garantiert nichts sieht, trägt sie eine Augenbinde. Bei Wettkämpfen sogar noch ein Pflaster drunter.
Links ein bisschen vor, noch ein bisschen, dass du gerade stehst. So.
Den Abstand zwischen Kugel und linker Kante der Bahn misst sie mit den Fingern ab. Ihre Wurftechnik beidhändig. Bereits die ersten Würfe sehr gut. Eine 6 und eine 7.
Man muss Gefühl haben in den Armen, ne? die Gleichgeschwindigkeit auch immer haben. Und nicht immer hier durcheinander, mal so, das haut dann auch nicht hin. Dann kriegt man auch bloß 3 und 4. Ne?
Kegler wie Silvia Schur mit mittlerer Wurfkraft versuchen, der Kugel eine S-förmige Laufrichtung zu geben.
Sie fühlt ja hier die Kante und die geht ja hier weiter an der Bohle lang. Und wenn sie so macht, dann kommt er in der Mitte an. Das ist eine 3, eine 4. Also muss sie hier aufsetzen, dass ein kleiner Bogen rauskommt. Ne?
Mit Erfolg. Sie wird 16-mal deutsche Meisterin und gewinnt mit Neukloster zahlreiche Mannschaftstitel.
Mir gefiel früher immer auch Leichtathletik. Aber da ich mit meinen Sehnen schlechter wurde, habe ich mir das mal hier beim Kegeln angeguckt. Und dann habe ich auch gehört, die fahren zu Punktkämpfen, also zu Landesmeisterschaft, deutsche Meisterschaft. Und das macht eine Freude. Und mir war nachher in den Jahren immer mehr der Ehrgeiz auch drin. Ne?
Je nach Sehvermögen starten die Blau-Weißen in zwei weiteren Klassen. B3-Kegler ist Norbert Stolte. Sein Lehrer in Neukloster bringt ihn vor 52 Jahren zum Kegeln.
Ich sehe die unteren Kegel. Wenn sie umfallen, sehe ich, ob da noch ein, zwei stehen bleiben. Wenn aber ein Kegel noch dahinter stehen bleibt, dann ist das schon schwierig. Und die Zahlen, die jetzt da oben angezeigt werden, die kann ich auch nicht erkennen.
Einmal gefunden, verändert auch er seine Wurfposition nicht mehr.
Den Antippen willst du einen Ticken flacher setzen.
Dann, wie bei jeder Sportart auch, zwischen den Ohren spielt sich das meiste ab. Zuspruch, loben, kritisieren, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn die Kondition weggeht, wieder aufbauen. Viele mentale Geschichten, da kann man viele Hölzer noch rausholen.
Prima. Der ist zu kurz angerissen.
Ja, hab ich schon gemerkt, den hab ich so geschmissen.
Nach 2 Stunden ist bei den meisten Keglern der Akku leer. Reicht auch für heute.
Kegel war heute sehr gut. Und wir werden unser Training in ein Dreifach. Gut Holz, gut Holz, gut Holz.
Gut Holz, ein schönes Bierchen auf dem Tisch, ne? Ja. Also toll. Ich finde besonders toll diese Teamarbeit, muss ich ehrlich sagen. Wie die beiden so als Team oder auch in der Mannschaft funktioniert haben, da muss man sich ja dann auch komplett drauf einlassen und auch Vertrauen entwickeln, kann man das so sagen?
Absolut, man muss sich gut kennen, man muss auch ganz offen darüber sprechen, was der andere für Unterstützung braucht oder für Ansagen, was mental auch wichtig ist, für eine Motivation oder manchmal auch Beruhigung. Das sind alles Themen, die man vor dem Wettkampf in Trainingseinheiten und Gesprächen klären muss. Und dann klappt das richtig gut zusammen. Das war bei mir wirklich ganz genauso. Meine Begleitläufer wussten zum Beispiel schon auch, wann sie mich mal noch mal richtig motivieren mussten oder wann sie das auch konnten und wann es vielleicht besser war, vorm Schießstand mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und dann kann dieses Team wirklich auch, ja, auch für die mentale Stärke eine richtig große Bereicherung sein.
Also da macht auch der Ton die Musik bei der Stimme. Also ein bisschen sanft, beruhigter möglicherweise und im Anfeuern ein bisschen strenger sein. Sie hatten 2009 Da hatten Sie halt mal genau das gegenteilige Thema. Da lief das eben nicht so gut. Da hatten Sie einen Unfall in der Loipe tatsächlich. Wie ist das passiert?
Der Begleitläufer damals in der Abfahrt hat mir die Kurven falsch angesagt. Er sagte, ich musste nach links in meine Spur und ich bin immer weiter nach links. Und dann war die Spur leider rechts von mir, nicht links. Und dann ging es neben der Strecke 3 Meter runter und ich bin eben mit den Langlaufskiern wirklich blöd gefallen auf die Seite, hatte innere Verletzungen, hinteres Kreuzband angerissen, Finger angebrochen. Also es war schon echt ein bisschen kapitalerer heftig. Schaden, weil ich einfach überhaupt nicht auf diesen Sturz und den Sprung von der Kante vorbereitet war. Und musste dann erstmal natürlich wieder gesund werden und danach wirklich super langsam wieder anfangen mit dem Begleitläufer, mit einem neuen, mit ganz leichten Abfahrten, mit ganz entspanntem Training, damit ich dann eben wirklich wieder mein Vertrauen in den Begleitläufer und vor allem auch in mich selber gefunden habe.
Ich darf hier mal eine Geschichte dazu erzählen. Bei uns im Konfirmandenunterricht, ist das schon viele, viele Jahre her, da hatte unser Pastor eine Art Lauf auf Tischen immer für uns auf der Konfirmandenfreizeit mit verbundenen Augen. Und am Ende dieses Tischlabyrinths oder Tischganges haben wir uns umgedreht und mit geschlossenen Augen nach hinten fallen lassen. In das Vertrauen hinein, dass die anderen uns auffangen werden. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, weißt du hast ja dieses Vertrauen und dann wirst du nicht aufgefangen wie sie mit dem Unfall. Wie baut man da wieder Vertrauen auf? So einfach mit dem Fingerschnipp kann es nicht sein.
Nee, es ist tatsächlich das Schwierige, vor allem am Anfang die Entscheidung zu treffen, ich möchte wieder in das Vertrauen zurückfinden. Ich möchte auch wieder in den Sport zurückfinden. Auch da hat man ja dann sehr unterschiedliche Beratungen um sich rum. Bei mir gab es auch Menschen, die gesagt haben, du hast doch schon so viel gewonnen, du brauchst doch keinen Sport mehr machen. Aber ich war froh, dass ich auch die andere Fraktion hatte und ich selber auch wirklich Lust hatte, nochmal Sport zu machen. Und dann hatte ich mir eben eher überlegt, was brauche ich jetzt? Ich brauche einen Begleitläufer, den ich schon ein bisschen kenne. Ich brauche am Anfang sehr viel Sicherheit und muss vielleicht mal bei ganz einfachen Abfahrten, die ich früher alleine gefahren wäre, im Sommer mit Skirollern, das sind so kurze Ski mit Rädern, Da brauche ich jetzt vielleicht mal doch die Hand von meinem Begleitläufer, der mein Handgelenk anfasst, dass ich das Gefühl habe, okay, ich stehe hier sicher und muss mich mal wieder an die Geschwindigkeit gewöhnen und muss mich so langsam rantasten und mich erstmal wieder sicher fühlen. Und durch dieses Eingestehen oder Benennen von Schwierigkeiten und Hilfebedarf konnte ich wirklich gut mein Vertrauen wieder zurückgewinnen. Das ist für mich auch eine ganz spannende Sache, die ich heute in Vorträgen zum Beispiel immer wieder auch in Firmen Trainingsberichte, weil für viele Menschen ist Vertrauen so eine Sache, wenn es einmal weg ist, kommt es nicht wieder. Und da glaube ich schon dran, dass wir Menschen da zum Glück mehr Ressourcen und Potenziale haben und unser Vertrauen eben auch eine Ressource ist, wie ein Stück weit auch die Muskelkraft, die man sich wieder antrainieren kann mit ein paar Techniken, aber eben auch mit großer Offenheit und mit ein Stück weit auch einem Zugang zu den Schwächen, die man mitbringt und die wir alle haben. Und damit kann man sich das ganz gut wieder antrainieren.
Ja, Sie haben auch mal ein Buch geschrieben, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und wie Sie eben gerade schon gesagt haben, Sie sind unterwegs als Vortragsrednerin, unter anderem zum Thema Vertrauen. So neben den Techniken, was geben Sie den Menschen mit? Also wie gehen die Menschen aus Ihren Vorträgen raus?
Ich hoffe immer glücklich und ich versuche denen natürlich ein paar Dinge mitzugeben. Zum Beispiel eben auch, dass wir uns über Ziele und den Weg zum Ziel sehr viel mehr austauschen sollten, als wir das oft tun. Und zwar auch im Arbeitsleben, aber natürlich auch im Sport, weil wir alle aus unserer eigenen Gedankenwelt, aus unseren Erfahrungen, aus unserem eigenen Lernen kommen und das eben oft nicht das genau Gleiche ist wie das von anderen Menschen. Und da die Erfahrungen abzugleichen und über die Vorstellungen ein bisschen mehr zu sprechen, hilft extrem. Das ist eine für mich ganz wichtige Erfahrung. Und die andere ist eben wirklich eine große Klarheit zu schaffen in dem, was ich eben brauche. Und da habe ich jetzt als jemand, die nicht sieht, manchmal auch einen Vorteil, würde ich sagen, weil ich weiß in vielen Situationen schon sehr gut, wo mein Bedarf ist, wo ich Unterstützung brauche oder wo ich sie auch anderen Menschen geben kann. Da ich das oft formulieren muss, habe ich da meines Erachtens manchmal sogar kleinere Vorteile.
2014 bis 2018 sind Sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung gewesen. Dann kam 2018, da sind Sie dann zur Präsidentin gewählt worden des Sozialverbandes VDK. Jetzt müssen wir vielleicht mal kurz erklären, VDK, 70 Jahre gibt es mittlerweile diesen Verband. Und das ist der ehemalige Verband der Kriegsversehrten gewesen. Deswegen K, das K am Ende. Wo ist da für Sie die besondere Herausforderung, dieses Amt angenommen zu haben?
Also die besondere Herausforderung ist, dass im VDK alle Themen der Sozialpolitik bearbeitet werden. Rente, Pflege, Gesundheitsversorgung, Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und das sind alles sehr dicke Bretter, die gebohrt werden müssen, wie man politisch so sagen würde. Das sind alles keine einfachen Themen. um die es ja auch sehr oft geht in Diskussionsrunden. Es geht darum, wenn der Staatshaushalt wieder aufgestellt wird und die Finanzministerinnen und Minister. Hatten wir schon mal eine Finanzministerin? Ich glaube nicht. Also die Finanzminister, nee, brauchen gar nicht gerade. Gender. Nee, genau. Also der Finanzminister, der aktuelle, muss dann sich jetzt auch darum kümmern, wie die Finanzmittel verteilt werden. Und da ist natürlich auch das Thema Soziales ein großes. Und auch für alle Menschen ist natürlich das Thema Sozialpolitik ein großes. Und neben den Finanzen und den Menschen kommt das dritte, extrem wichtige, auch für unsere Demokratie ist der Sozialstaat entscheidend. Also je besser funktionsfähig der Sozialstaat ist, desto stabiler ist auch eine Demokratie. Also wenn Menschen wissen, ich kann mich im Alter darauf verlassen, dass ich von meiner Rente leben kann, ich wohne auf dem Land irgendwo, auf einem kleinen Dorf und kann trotzdem in annehmbarer, akzeptabler Zeit Hausärzte erreichen und habe eine gute Mobilitätsanbindung durch öffentliche Verkehrsmittel, dann sind das alles ganz wichtige Stabilisatoren, damit unsere Demokratie eben auch wehrhaft und widerstandsfähig ist. Und das finde ich schon ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns im Alltag, aber es ist auch ein wichtiges Thema, beispielsweise in Wahlkämpfen, in politischen Debatten, das eben manchmal eher so als ein Problemthema gesehen wird, der teure Sozialstaat und nicht der wertvolle Sozialstaat. Und das ist eben für mich, Sie hatten mal ein Problem gefragt, also das ist zumindest meine Herausforderung, immer klarzustellen und dafür einzutreten, dass der Sozialstaat und die Sozialpolitik nur gemeinsam mit guter Arbeitsmarktpolitik, mit Wirtschaftspolitik und mit vielen anderen Bereichen funktionieren kann. Und dass auch Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit unbedingt was zu tun haben mit Sozialpolitik.
Ich möchte Sie ganz kurz unterbrechen.
Unterbrechen Sie mich, Thema. Ich werde richtig euphorisch.
Ich merke das schon. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber wir wollen jetzt ein bisschen konkret reingehen. Ja. Ein bisschen konkret. Immer mit dem Gedanken, den Sie vorhin schon angestoßen haben, der Sozialstaat ist dein Partner. Welche Forderungen und Appelle jetzt konkret auf dem Tisch liegen vom VdK? Luca Simon fasst zusammen.
Der Sozialverband VdK kritisiert zum Beispiel, dass der Koalitionsvertrag zu wenig Maßnahmen gegen Altersarmut vorsieht. Das betrifft vor allem Frauen mehr als Männer, da sie in vielen Berufen immer noch weniger Geld verdienen. Laut Statistischem Bundesamt betrifft die Altersarmut 20,8% der Frauen ab 65, aber nur 15,9% der Männer ab 65. Dementsprechend befürwortet der Verband die geplante Erhöhung des Rentenniveaus und eine Rente für alle. Bisher bekommen Männer durchschnittlich 415 Euro mehr Rente im Monat als Frauen. Weiterer Kritikpunkt des Sozialverbandes: fehlende Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderungen sollen mehr an der Gesellschaft teilhaben können, vor allem in den Sektoren Mobilität, Wohnen und Arbeit. Knapp 183.000 Schwerbehinderte sind aktuell arbeitslos in Deutschland. Dabei hat knapp die Hälfte von ihnen eine Ausbildung. Pflegende Angehörige werden laut Sozialverband zu wenig dabei unterstützt, Pflege und Beruf zu vereinbaren. Aktuell gelten in Deutschland 5,7 Millionen Menschen als pflegebedürftig. Der Großteil davon wird zu Hause durch Angehörige versorgt. Die finanziellen Leistungen wurden dieses Jahr zwar erhöht, das reiche aber nicht aus, sagt der VdK. Auch der Bürokratieaufwand müsse abgebaut und Krankenkassenbeiträge nicht erhöht werden. Die vier zentralen Forderungen des Sozialverbands an die Bundesregierung sind: eine Rente für alle, der Kampf gegen Altersarmut, Barrierefreiheit und einheitliche Kranken- und Pflegeversicherungen.
Ja, dann greifen wir uns doch mal raus. Kampf gegen Altersarmut. Wie wollen Sie das umsetzen? Welche Vorschläge haben Sie da?
Also wichtig ist für uns im VdK erstmal, dass alle Menschen sich darauf verlassen können, im Alter eine gute Rente zu haben. Und das beste System, das dafür einfach jemals erfunden wurde, ist die gesetzliche Rentenversicherung, in die aber eben leider nicht alle einzahlen. Und jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel. Wir nehmen mal Selbstständige. Genau. Wir denken schon gleich, wir zwei. Die Selbstständigen, die jahrelang vielleicht ganz gute Aufträge haben, aber irgendwann passiert ein Ereignis, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren die Corona-Pandemie mit ihren Lockdown-Ereignissen. Und dann haben Selbstständige auf einmal keine Aufträge mehr, müssen ihre Rücklagen nutzen, um überhaupt leben zu können und greifen damit eben auch ihre Altersvorsorge an. Deswegen ist für uns ein ganz wichtiges und zentrales Thema unter anderem, dass eben auch Selbstständige in die Rentenversicherung einzahlen sollten, einfach als eine große Sicherheit für sie selbst, aber eben auch, um sich an diesem System für alle zu beteiligen. Genau das Gleiche gilt für Abgeordnete, egal in Europa, Bundes- oder Landtag, fänden wir auch sehr wichtig, dass die Menschen, die über dieses System abstimmen und darüber befinden, wie es weitergehen soll mit der Rentenversicherung, auch selber dort versichert sind. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Frage, wie ist eigentlich die Rente gestaltet? Und wir sehen im Moment eben, dass die Rentenversicherung für sehr viele Themen aufkommt und einsteht, wie zum Beispiel Rehabilitationsmaßnahmen für Menschen, die wieder ins Arbeitsleben zurückfinden, für Kindererziehungszeiten, wenn die Mütterrente ausbezahlt wird. Das sind alles Themen, wofür die Rentenversicherung aufkommt.
Ganz interessant, das Thema hatte ich tatsächlich auch in der Familie, wo es darum ging, wer bezahlt eigentlich die Kur nach einem Unfall? Und dafür kommt zum Beispiel, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, kommt tatsächlich auch die Rentenkasse auf. Also das hat gar nichts mit der Krankenversicherung zu tun, weil man eben Menschen wieder ins Arbeitsleben durch eine Kur hineinbringen möchte. Das hatte in dem Fall nicht, kam nicht zum Tragen, weil meine Mutter Rentnerin ist, aber ne?
Genau, aber das ist dann immer eine der riesigen Fragen, die wir haben. Ist es dann Leistung der Krankenkasse oder der Rentenversicherung oder wenn es ein Unfall war, zum Beispiel ein Arbeitsunfall der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, muss man dann eben immer schauen. Aber genau das sind eben Themen, wofür auch eine Rentenversicherung da ist und weswegen wir auch sagen, alle sollten einzahlen, das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass es aber eben auch ein gutes Rentenniveau gibt, damit alle Rentnerinnen und Rentner auch wissen, okay, auch wenn ich jetzt nicht viel verdiene und noch nicht nebenher irgendwelche Altersvorsorgeprodukte mir kaufen kann und Sparpläne anlegen kann, kann ich von dieser Rente leben.
Interessanter Satz gestern Abend von Carsten Linnemann, als er gesagt hat, wer arbeitet zu wenig, auf die Frage von Karin Mioska, hat er gesagt, oder wer sollte mehr arbeiten? Die Rentner sollten mehr arbeiten. Ein etwas eigenwilliger Satz, aber dahinter steckt natürlich, dass Rentner zumindest jetzt dazu verdienen können.
Ich finde dieses Anreizsystem ehrlicherweise nicht wirklich sinnvoll. Natürlich wird es Rentnerinnen und Rentner geben, die eh schon ja, gerne arbeiten, die fit genug sind, die jetzt weiterarbeiten können, für die das ganz lukrativ ist. Aber unsere Potenziale liegen ganz woanders. Dass wir zum Beispiel mehr Möglichkeiten schaffen, für Frauen mehr zu arbeiten. Dass eben Frauen durch gute Kinderbetreuung, die zur Verfügung steht, durch Pflegeangebote wie Tagespflege und Pflegedienste für die Pflege von Angehörigen, dass deswegen eben viele Frauen nicht in Teilzeit arbeiten oder ganz aussteigen aus dem Job, sondern arbeiten können. Das ist ein Riesenpotenzial. Interessant, dass Herr Linnemann das weniger sieht als die arbeitende Rentnerin und den arbeitenden Rentner. Und eine andere Frage ist natürlich auch, wie können wir zum Beispiel Menschen mit Behinderung mehr in den Arbeitsmarkt integrieren? Wie können wir Menschen, die hierher gekommen sind als Geflüchtete oder Migrantinnen, Migranten, wie können wir die schneller und besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Also da gibt es sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, als immer nur zu sagen, lass uns ein paar Anreize schaffen für die Rentnerinnen und Rentner, die noch fit sind. Und alle anderen, die leider nicht mehr fit sind und jetzt schon nicht bis zur Rente arbeiten können, haben halt leider nichts davon und haben noch weniger Geld. Mhm.
Beim Thema leere Portemonnaies gibt es die Idee der Selbstversorgung mit bestimmten Produkten. Da nun natürlich nicht jeder einen eigenen Garten hat, kann man Flächen bieten und ist damit trotzdem oft günstiger. Andreas Moll.
Auf dem Hof Reders in Norderstedt beginnt die neue Gartensaison. Hier werden 20 Gemüsesorten angebaut. Mangold, Spinat und Zuckerrüben sprießen schon aus der Erde. Die Landwirtin und Bauernhofpädagogin Katrin Reders mit Söhnchen Jasper hier vermietet.
Ankommen, runterfahren. Man ist halt schon noch in der Stadt, aber trotzdem ja auch irgendwie ruhig. Man hört die Vögel hier im Hintergrund, man sieht mal einen Trecker, man hat die Pferde drumherum, man hat viel Grün. Hände schmutzig machen, in der Erde wühlen, ist immer wieder für viele so ein bisschen auch wie Yoga. Und dann hat man natürlich auch nach dieser Arbeit, nach diesem Entspannen auch immer noch Gemüse, was man mit nach Hause nehmen kann.
Wohngemeinschaften, Pärchen, Singles allen Alters bauen hier auf 20 Quadratmeter großen Kleingärten an. Die meisten leben in der Stadt.
Ich bin selber auf dem Dorf aufgewachsen in Sachsen-Anhalt und kenne das eigentlich so von meiner Oma. Und wir wohnen jetzt in Hamburg. Ich habe das ein bisschen vermisst und das ist tatsächlich ein schöner Ausgleich, neben dem Beruf in die Natur zu kommen, ein bisschen was anzubauen.
Das ist unser zweites Jahr und dieses Jahr, glaube ich, haben wir schon ein bisschen mehr an Erfahrung gewonnen, um hier auch mit mehr Ernte rauszugehen als letztes Jahr.
In diesem trockenen Frühjahr muss viel gewässert werden. Das weiß auch Sabine Helms. Die Zahnarzthelferin ist seit 4 Jahren dabei.
Zu Hause habe ich eine Wohnung mit Terrasse. Und da habe ich schon immer so ein bisschen gemacht. Und irgendwann ist das aber ausgeartet, sodass ich keinen Platz mehr hatte für mein Gemüse. Und musste ich mir was anderes ausdenken. Und an Schrebergärten kam man ja in der Corona-Zeit nicht ran. Ja, und dann war das ja die Alternative.
Der Selbstversorgergarten bietet ihr gesunde und frische Lebensmittel.
Vom Geschmack her und ist das Gemüse also bei Weitem das Beste, was es gibt. Weil es auch ökologischer ist und gesünder ist.
das kann sich ja schon sehen lassen. Auf dem Acker nebenan wollen sie mit Stroh die Schnecken von den Zucchinis fernhalten. Das Pärchen investiert hier nicht nur Zeit.
Es ist natürlich sinnvoller, hier sein Geld reinzustecken und zu wissen, was daraus wird, als das Geld im Supermarkt zu lassen.
Auch drei Parzellen weiter macht man sich so seine Gedanken über die Lebensmittelpreise.
Joa, die sind schon ganz schön heftig zum Teil. Also von daher, die letzten Jahre habe ich das noch nicht so bemerkt, weil ich ja immer gut hier von, da hatte ich immer gut was auf Lager. Ich habe das immer alles eingeweckt und unten im Keller gestellt, wie früher meine Großeltern, Urgroßeltern, Großtanten auf dem Bauernhof. Genauso habe ich es auch gemacht, was ich übrig hatte. Und damit kommt man eigentlich über den Winter.
Sogar Schauspielerin Andrea Lüthke baut hier Kohlrabi, Fenchel und Salate an. Sie wurde bekannt im Großstadtrevier, ist aber bekennendes Landei.
Bei mir war das immer im Trend. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen mit ganz viel. Wir hatten 3000 Quadratmeter Acker, Land. Wir haben immer mit dem Pferd noch gepflügt.
Gartenarbeit und Gemüseanbau erleben eine regelrechte Renaissance.
Unsere Großeltern sind auf jeden Fall stolz auf uns. Ich glaube, wir sind so die Generation, die gerade wieder damit anfängt, sich dafür zu interessieren. Unsere Eltern haben da so, zumindest ist es bei uns so ein bisschen ausgesetzt und die freuen sich auf jeden Fall wieder, dass wir im Garten tätig werden.
Hier ist einfach noch so ein bisschen die heile Welt, diese Landidylle, die man von früher kennt. Und ich glaube, das ist einfach das, was heutzutage wieder gefragt wird und dann nicht dieser hektische Alltag in der Stadt.
Noch bis Ende November wird hier fleißig gegärtnert, mit Handarbeit gegen hohe Lebensmittelpreise.
Ja, Selbstversorgung kann also auch Spaß machen und man lernt auch noch ein bisschen was dabei. Ich möchte noch darauf hinweisen, morgen ist der Deutsche Diversity-Tag 2025 beim Thema Menschen mit einer Behinderung. Da kommt immer wieder das Wort Barrierefreiheit auf. Warum eigentlich ist Barrierefreiheit nicht schon längst selbstverständlich?
Ist eine gute Frage. Ein Thema ist sicherlich, dass der Gesetzgeber sich bislang leider noch nicht dazu durchringen konnte, Barrierefreiheit zur Verpflichtung zu machen für alle privaten Anbieter. Die Bundesbehörden müssen schon deutlich mehr Barrierefreiheit herstellen, müssen zum Beispiel mit leichter Sprache kommunizieren, wenn sie Formulare veröffentlichen, wenn sie Websites veröffentlichen, dann müssen die da schon etwas mehr tun. Aber das Leben der Menschen findet jetzt nicht normalerweise nur in der Bundesbehörde statt, nee, sondern findet im Kino, im Supermarkt, in der Arztpraxis und an ganz vielen anderen Orten dieser schönen, bunten Welt statt. Und da ist einfach das Zentrale wirklich eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit. Denn die Frage war ja, warum das immer noch nicht selbstverständlich ist. Antwort Teil 2 ist sicherlich, dass es für viele Menschen einfach keine große Rolle spielt, solange sie selber nicht darauf angewiesen sind. Ist für viele das Bewusstsein überhaupt nicht da.
Sein bestimmt das Bewusstsein, das ist immer so. Ne?
Genau.
Und natürlich, viele private Unternehmen scheuen auch die Kosten möglicherweise auch nachvollziehbar. Da müsste es dann halt eine entsprechende Förderung geben.
Es bräuchte vielleicht ein Stück weit eine Förderung, wobei man natürlich auch da der Wahrheit die Ehre geben muss. Wenn man von Anfang an barrierefrei plant und barrierefrei baut, barrierefrei denkt, dann ist die Barrierefreiheit gar nicht so der Kostenfaktor. Wenn man zum Beispiel Häuser und Wohnungen barrierefrei bauen würde, ist die Kostensteigerung bei ca. 1,5%. Das sind jetzt nicht irgendwie exorbitante Kosten, die nicht zu stemmen sind. Was natürlich am Ende teuer wird, wird den Altbau barrierefrei umbauen oder barrierefreie Arztpraxen jetzt noch zu erstellen, wenn der Orthopäde im dritten Stock ist, ist natürlich schon kostenaufwendiger, wie von Anfang an zu sagen, die Praxis darf nur in einem barrierefreien Raum sein oder das Kino braucht eine rollstuhlgerechte Toilette. Das wären eben die Verpflichtungsmöglichkeiten des Gesetzgebers, die dann auch nicht zu ganz krassen Kostenexplosionen führen würden.
Verena Bentel. Es war so schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, sehr aufschlussreich. Und als Präsidentin des VDK sind Sie wie eine Sportlerin, nämlich mit vollem Engagement dabei. Ganz toll, Ihnen zuzuhören. Danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, danke für die Einladung.
Und morgen, in Zeiten, wo oft von Krieg gesprochen wird, morgen ist Robert Müller bei uns. Er ist Bundeswehrsoldat und leidet nach seinen Erlebnissen am posttraumatischen Belastungssyndrom. Robert Müller, morgen bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ne? Tschüss, bis morgen.